Herzlich willkommen euch allen zu unserem Format Berufsbilder im Fokus. Und heute sprechen wir mit Dr. Benjamin Könke. Er ist Informatiker in einem großen Automobilkonzern und ich bin schon sehr gespannt darauf. Ach, eine Sache habe ich vergessen. Dieses ganze Format ist in Kooperation mit der Universität Hannover und Tanja hat nämlich Benjamin angesprochen. Tanja, bitteschön.
Genau, herzlich willkommen und ich freue mich auch, dass wir das gemeinsam machen und herzlich willkommen Benjamin und dass du dir auch die Zeit nimmst, uns heute ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang und überhaupt den Einstieg und den Tätigkeitsbereich zu berichten. Vielleicht nur für alle dazu gesagt, Florian kenne ich oder weiß zumindest von ihm, weil er an einem Programm teilgenommen hat bei uns an der Universität und das ist total schön, wenn die Leute dann nämlich dem Programm verbunden bleiben als Alumni. Dann oder als Alumnus, dann haben wir wirklich die Möglichkeit, auch dann mal mit den Personen zu sprechen, die dann sozusagen schon den Schritt raus aus der Uni gemacht haben oder in ein neues Berufsfeld rein nach der Promotion. Sind dann sozusagen für uns die Praxisexperten, die dann aus ihrer Sicht berichten können. Und ja, die waren ja letztendlich auch mal alle in der Situation, wie jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer heute oder wie ihr alle, vielleicht sich auch ja irgendwie vor Entscheidungen zu stehen oder nicht so genau zu wissen, wie es eigentlich nach der Promotion oder nach dem ersten Postdoc weitergeht. Und dafür soll dieses Format einfach auch ein bisschen sensibilisieren, geeignet sein. Fragt einfach alles, was euch in den Sinn kommt. Und in der Regel sind die Leute auch im Nachgang über uns vielleicht auch nochmal ansprechbar für die eine oder andere Frage. Ja, das war's von mir aus.
Vielen Dank, Tanja. Ja, dann Benjamin, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist.
Ja, sehr gerne. Dann,
Ich
wenn ich übernehmen soll, mache ich das gerne.
mach's doch mal, genau.
Ja, gut. Vielen Dank schon mal für die einleitenden Worte und nochmal das Organisatorische drumherum. Ich habe eine Frage noch an euch, Katja, Tanja, bezüglich der Fragen, die hoffentlich auch im Chat dann auftauchen. Habt ihr da sicherlich ein Auge drauf?
Ja,
Okay, alles
genau.
klar. Dann machen wir das und würdet ihr das entsprechend moderieren.
Ja, machen wir.
Ansonsten von der Idee, die ich hätte, ich würde einfach mal vielleicht 3 Minuten oder so ein bisschen erzählen, was ich so gemacht habe und hoffe, ihr habt dann entsprechend in der Runde genügend Fragen, über die wir dann halt sprechen können, weil ich wollte jetzt hier nicht irgendwie eine Stunde oder 40 Minuten einen Monolog halten und Folien präsentieren und irgendwas referieren. Das wäre jetzt nicht mein Anliegen. Von daher, ich erzähle einfach mal ein bisschen, wo ich so herkomme, was ich so gemacht habe. Und dann gehen wir gerne auch direkt in Fragen, wenn da zu den einzelnen Punkten welche auftauchen oder halt dann gerne in offene Diskussion im Nachgang. Genau, so also ein bisschen zum Hintergrund. Ich habe mal Informatik studiert an der Uni Hannover. Das ist mittlerweile schon ein paar Jährchen her. Wenn ich überlege, wir haben schon 2020, sind schon einige, viele Jahre. Nichtsdestotrotz war es eine schöne Zeit und ich denke gerne daran zurück. Und danach stellt sich halt wie bei euch ein, ihr seid alles Promovierende, habe ich jetzt verstanden. Ne? Und also sozusagen die Studentenzeit ist dann auch entsprechend hinter euch. Genauso ist für euch auch die Entscheidung schon gefallen, wie geht es eigentlich nach dem Studium weiter? Wirtschaft oder vielleicht doch Wissenschaft? Das war bei mir dann ganz ähnlich und hat sich halt direkt nach dem Master die Möglichkeit ergeben, dass ich angesprochen wurde, willst du nicht da noch weitermachen? Und das habe ich dann auch bejaht und bin dann auch in die Forschungszeit sozusagen gestartet und war dann insgesamt 6 Jahre lang am Forschungszentrum L3S, auch in Hannover. Promoviert habe ich parallel sozusagen an der TU Braunschweig. Das war eine super tolle Zeit, also auf die blicke ich halt sehr, sehr gerne zurück. Viele interessante Themen, gerade auch in dem Umfeld, in dem ich da unterwegs war. Wir waren halt sehr interkulturell besetzt. Also wir haben, ich glaube, das waren letztendlich Promovierende dann insgesamt aus über 40 Nationen, also Sprache Englisch etc. Das war einfach eine sehr schöne Umgebung. Viele interessante Forschungsprojekte auch begleitet, dann entsprechend Budgetmittel eingeworben. Das kennt ihr ja, sei es jetzt ein DFG-Antrag oder halt innerhalb von einem EU-Projekt. Ich weiß nicht genau, welche Fachrichtungen hier alles vertreten sind, da bin ich richtig informiert, bin es da schon relativ querbeet. Das ist jetzt kein IT-spezifisches Format hier, sondern das sind halt sicherlich alle möglichen Fakultäten hier vertreten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, von dem Grundsatz ist es häufig ähnlich, obwohl ich auch Leute aus der Physik kenne, bei denen es dann doch nochmal sich etwas unterschieden hat von den Inhalten, die ich sozusagen während meiner Forschungszeit da kennengelernt habe. Insgesamt, ich weiß gar nicht mehr, 18, 20 Veröffentlichungen, glaube ich, in dieser Zeit. Das war halt ja, einfach eine schöne Zeit auch. Das ist natürlich jetzt zu Corona sicherlich auch anders. Dann zu Konferenzen, um die Welt zu reisen, um dann halt auch die Forschungsergebnisse da zu präsentieren. Das, wenn ich zurückblicke, würde ich sogar sagen, das würde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen intensivieren. und da noch einen stärkeren Fokus auch drauf legen, in diesen Forschungscommunities durch mehr Veröffentlichungen mich noch mehr einzubringen. Das ist so das, was ich jetzt für mich zu dieser Zeit resümiert habe. Okay, dann nach Abschluss der Promotion ist auch die Überlegung gewesen, wie geht es weiter? Das ist jetzt die Frage, bleib ich der Wissenschaft treu Richtung Professur? War für mich relativ zeitig schon klar, dass das eigentlich nicht der Weg ist, den ich gerne einschlagen möchte. Also irgendwann nochmal wirklich komplett die Seiten zu wechseln und auch dieses universitäre Umfeld zu verlassen. Das war relativ schnell mein Ziel. Und die Überlegung, wohin wollte ich dann gehen? Was sind so Felder, die mich besonders interessieren? Und was mich halt immer interessiert hat, war auch das Thema Unternehmensberatung. Und deswegen freue ich mich, dass das dann auch nach der Promotion die Möglichkeit gab, auch in einer Unternehmensberatung entsprechend dann tätig zu werden. Und das war die Firma MHP. Mittlerweile sind wir da, oder ich bin ja da nicht mehr. Also ist die Firma auch relativ groß geworden. Und was das Interessante daran war, ist einfach den Einblick zu haben in verschiedenste Unternehmen, innerhalb von verschiedenen Projekten auch zu arbeiten und eigentlich so ein bisschen der Unternehmer im Unternehmen zu sein. Also die Möglichkeiten, die ich da hatte, waren sehr, sehr vielfältig, auch einfach Sachen zu gestalten, Sachen aufzubauen. Also ich habe dann ein eigenes Beratungsfeld aufgebaut, so ein Business-Team dann entsprechend geleitet. Zu dem Thema dann Projekte auch natürlich an Land gezogen und die dann entsprechend besetzt. Und einfach diese Einblicke zum einen dann auch in so Führungsbereiche zu bekommen, zum anderen aber auch zu gucken, okay, wie bringe ich jetzt eigentlich die Beratungsleistung dann auch an die entsprechenden Kunden und wie, in welche Richtung müssen wir da uns auch strategisch entwickeln, um auch die Bedürfnisse der Kunden auch einfach stärker bedienen zu können, als wir das vielleicht bisher getan haben. Also es war eine super, super Zeit. Und wie es dann halt immer so ist, fragt irgendwann mal ein Kunde an, ob man sich nicht vorstellen könnte, vielleicht nochmal die Seiten zu wechseln. So war das auch bei mir. Und so bin ich dann letztendlich nach gut 3 Jahren, ich glaube etwas über 3 Jahre in der Beratung, bin ich dann zu Volkswagen gewechselt. Und da bin ich jetzt seit, weiß gar nicht, boah, sind das 3,5 Jahre ungefähr müssten es sein. Und bin da bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. Das ist auch ganz gut, weil ich wohne auch in Hannover. Von daher habe ich dann auch meine Wegstrecke im Vergleich zu der Beratungszeit doch mal etwas optimiert. Also vor Corona war es mir theoretisch möglich, auch mal mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren. Das war mir das letzte Mal dann zuvor zu der Unizeit möglich. Genau, das sind so Kleinigkeiten auch einfach, die noch mal ein bisschen Lebensqualität mit sich bringen. Aber das ist jetzt hier nicht der Fokus, sondern da bin ich jetzt in der Rolle und leite da das Team bei Volkswagen Nutzfahrzeuge für IT-Solutions, Vertrieb, After-Sales, Marketing und Business Intelligence. Und das ist halt auch einfach ein sehr spannender Bereich. Warum ich dahin gewechselt habe, ich muss gestehen, ich habe lange überlegt, weil die Zeit in der Beratung war echt super und sag mal, die persönlichen Karriereaussichten waren da auch absolut spitze und die Arbeit hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand aber auch diese Automobilindustrie interessant und warum? Genau deshalb, weil ihr kennt es aus der Presse, die steht halt einfach vor einem großen Wandel. Ja, und viele andere Industriezweige, sei es jetzt irgendwie die Musikindustrie, wenn man dann hängt von ursprünglich Schallplatten, CDs, irgendwann MP3s und Streaming. Die haben halt so einen Wandel schon durchlebt, ne? Den Wandel der Digitalisierung. Und in der Automobilindustrie steht es halt immer noch bevor, oder sagen wir eher, wir sind mittendrin in diesem Transformationsprozess. Und das war für mich der Grund zu sagen, okay, jetzt zu diesem Zeitpunkt auch da einfach einzusteigen, ist für mich auch die Chance, diesen Wandel auch einfach aktiv mitzugestalten, ne? Da entsprechend die Chancen, die sich da ergeben, auch zu nutzen und einfach ein bisschen in meinem Circle of Influence sozusagen auch den Gestaltungsspielraum einfach zu nutzen, der sich da ergibt. Und das war für mich damals der Grund zu sagen, okay, das ist jetzt für mich der richtige Schritt, das an dieser Stelle zu tun. Und dann natürlich noch mit dem Hintergrund, ist es jetzt nicht Wolfsburg, wo sozusagen dann die Pkw- und Konzernbereiche angesiedelt sind, sondern es ist halt die Nutzfahrzeugsparte hier in Hannover. Das war für mich ausschlaggebend, einfach diesen Schritt zu gehen. Und bisher kann ich sagen, echt eine sehr gute Entscheidung und ich habe viele interessante Themen, die ich da jetzt treiben kann und auch interessante Aussichten, hoffentlich auch für unsere zukünftige Ausrichtung von Volkswagen-Nutzfahrzeuge, die ich versuche, in die richtigen Bahnen zu lenken. Genau, so viel soll es das jetzt von dem Monolog erstmal gewesen sein. Und ich würde mich freuen, wenn wir über die ein oder andere Frage vielleicht noch weiter in die Diskussion kommen.
Ja,
Genau.
sehr
Aber so
gerne.
viel erstmal zur Selbstvorstellung.
Ja, vielen Dank, Benjamin. Wie sieht es denn aus? Gibt es dann schon Fragen? Eine steht schon im Chat. Simona, magst du die selber stellen?
Kann ich gerne machen. Hi. Genau, du hast ja gesagt, dass du während der Promotion schon gedacht hast, irgendwie du willst dann gar nicht den Wissenschaftsbereich weiter verfolgen und du willst gar nicht zur Professur. Und ich weiß noch aus meiner Zeit, dass mir keiner so wirklich Alternativen aufgezeigt hat. Darum war es eher so die Frage, gab es Leute, die ja nicht herangetreten sind mit Alternativen? Hast du die selber gesucht? Hattest du irgendwelche Leute, die dich da beeinflusst haben, dir eventuell Alternativen aufzuzeigen? Oder also Unternehmensberatung liegt ja jetzt auch nicht unbedingt auf der Hand, ne? Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten, da hinzukommen. Wie war das bei dir?
Genau, also ich sag mal so, also ich habe natürlich mit meinem Doktorvater viel darüber gesprochen, also der Professor Thilo Balke an der TU Braunschweig. Und ich weiß nicht genau, wie gut ihr den Stereotyp des Informatikers kennt. Und mir wurde halt häufig nachgesagt, dass ich da vielleicht nicht eins zu eins diesen Stereotyp treffe, sondern dass ich halt schon eher vom Auftreten und von der Art und Weise, wie ich halt da auch in dem Bereich unterwegs bin, dass man sich durchaus vorstellen könnte, dass ich auch in Richtung Beratung etwas machen könnte. Und von daher, vor dem Hintergrund habe ich mich einfach damit ein bisschen beschäftigt. Was sind da so die Ansprüche, die da auch an jemanden gestellt werden und welche Herausforderungen müsste ich dann zukünftig auch, mit welchen Herausforderungen müsste ich entsprechend zukünftig umgehen? Und von daher hat sich dieses Bild dann relativ schnell entwickelt, dass das ein interessanter Bereich war. Und als ich mich dann da entsprechend auch mit beschäftigt habe, was denn da so auch ja, letztendlich die tägliche Arbeit bedeutet, war mir relativ schnell klar, dass das für mich halt ein guter Zielhafen ist. Und es ist nicht immer so leicht, auch in so einen Bereich dann reinzukommen. Das sind schon die Eintrittshürden, ja, nicht unerheblich, aber nichtsdestotrotz kann ich nur sagen, bin ich sehr froh, dass es halt geklappt hat. Und im Nachhinein würde ich auch immer wieder diesen Weg gehen. Und ich kann auch jedem von euch eigentlich nur so einen Schritt, wenn ihr in die Wirtschaft wollt, ist das wirklich eine gute Möglichkeit, einfach mal verschiedene Projekte, verschiedene, im Idealfall auch Unternehmen kennenzulernen, um dann für euch auch nochmal ein Bild zu bekommen, wo wollt ihr denn eigentlich vielleicht zukünftig auch längerfristig hin? Es gibt auch Leute, die sind, ja, ein paar Kollegen, ehemalige Kollegen mittlerweile, die da in der Beratung sind, die sind da sehr, sehr viele Jahre. Aber in der Beratung ist es halt ganz, ganz typisch die 3-5-7-Regel, ne? Nach 3 Jahren kannst du wechseln, nach 5 Jahren solltest du, nach 7 Jahren musst du. Und das ist natürlich in der Beratung immer noch mal ausgeprägter als vielleicht jetzt bei Volkswagen. Bei Volkswagen ist es eher so, du fängst nach der Uni an oder machst vielleicht sogar deine Ausbildung und irgendwann in 50 Jahren gehst du da auch in Rente. Ne, so. Das ist natürlich gerade in der Branche wie in der Unternehmensberatung eigentlich fast nie der Fall. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber da ist eigentlich klar, dass du eine höhere Fluktuation hast. Und von daher, so hat sich das bei mir dann irgendwann ergeben. Und ja, das war für mich dann der richtige Weg an der Stelle. Aber ich
Es
glaube,
kommen auch
um das.
schon Fragen,
Ja,
Benjamin.
immer
Es
noch.
kommen auch schon gerne weitere Fragen. Konrad, meldet sich und danach Katrin. Bitte schön. Du musst dein Mikro noch anmachen, Konrad.
So, jetzt ist es an.
Jetzt, genau.
Okay, ja, gleich anknüpfend an das Thema Unternehmensberatung, habe ich jetzt schon von vielen gehört, ist natürlich, wird erwartet, dass man relativ viel arbeitet. Insofern wäre meine erste Frage, inwiefern ist denn eine ausgewogene Familiengestaltung und Unternehmensberatung überhaupt möglich, gerade auch wenn man viel Reisetätigkeit hat? Und dann habe ich noch eine zweite Frage, die kann man vielleicht gleich verbinden. Und zwar, würdest du sagen, für den Berufseinstieg ist es eher gut, in ein kleines Unternehmen zu starten, wenn es jetzt nicht gerade eine Beratung sein soll, oder in ein großes? Weil in einem kleinen hat man ja oft den Vorteil, dass man in viele verschiedene Bereiche gucken kann, während man bei einem großen natürlich in der Regel eine bessere Bezahlung hat, aber auch wesentlich eingeschränkter ist in dem, was man macht oder wie viel Einblicke man bekommt.
Okay, fange ich mit der Frage an. Ich glaube, von der Unternehmensgröße her, das ist aus meiner Sicht ist das eine Typfrage. Also man sagt halt immer, ein großes Unternehmen bietet halt einfach mehr Sicherheit. Ne? Das ist ja jetzt in der Pandemiezeit auch nochmal deutlich geworden. Ich glaube, da lernt man dann halt so ein Netz, was einen dann fängt, vielleicht nochmal anders zu schätzen. Also ich glaube, bei uns jetzt bei der VW AG, spreche ich mal dafür, musste sich jetzt niemand groß Sorgen machen, dass er da irgendwie seinen Job verliert oder so. Bei einem kleineren Unternehmen ist einfach dieses Sicherheitsnetz nicht so gegeben. Aber was du sagst, stimmt natürlich. Wenn du jetzt nach dem Studium oder vielleicht auch nach der Promotion, obwohl da steigt man am anderen Level ein, aber trotzdem, wenn man dann in ein großes Unternehmen einsteigt und man möchte halt, sage ich mal, viel selber auch bewirken und braucht viel Gestaltungsspielraum, da hat man schon noch ein paar Schritte vor sich, um sich vielleicht auf so eine Position zu bringen, wo halt dann der Spielraum größer wird. Aber das ist aus meiner Sicht absolut eine Typfrage und die muss wahrscheinlich jeder von euch sich selbst beantworten. Also ich kenne sowohl solche und solche. Ich kenne welche in der Beratung, die könnten nie und nimmer in einem großen Unternehmen leben, weil ihnen dann sozusagen ihre Innovationskraft zu sehr eingeschränkt wäre. Ich kenne aber auch Leute, die könnten nie in der Beratung, weil sie halt genau diese Rahmen brauchen, dieses Sicherheitsnetz brauchen, was ihnen ein großer Konzern gibt. Das ist das. Was war nochmal deine erste Frage?
Die erste Frage war, wie zeitaufwendig Beratung ist und wie sehr das mit der Familie vereinbar ist.
Die habe ich geschickt übergangen. Also ich glaube, dass auch da muss ich die Antwort geben. Das kommt auf die Beratung an. Also ich kenne auch Leute, die sind dann bei McKinsey. Und bei McKinsey hat man halt dann eine andere Wochenarbeitszahl, die auch Stundenzahl, die auch von einem erwartet wird, als vielleicht in anderen mittelständischen Beratungen, wie es jetzt auch bei MHP derzeit der Fall war. Ich kenne auch größere Beratungen, die sagen, naja, wir schicken jetzt absichtlich die Leute in Projekte fernab der Heimat. Warum? Weil sie dann natürlich mehr arbeiten, weil sie dann sitzt du halt abends im Hotel. Was machst du denn? Du kannst ja alleine Sport machen, aber du gehst halt nicht mit deinem Kumpel ein Bier trinken oder mit deiner Freundin essen, weil die sind ja gar nicht da. Also machst nur mal einen Laptop auf und machst halt weiter. Demgegenüber steht natürlich die Reisekosten, die für das Unternehmen entstehen. Und das ist halt auch von Unternehmen zu Unternehmen verschieden, wie damit umgegangen wird. Ich kann nur sagen, bei dem, wo ich jetzt war, bei MHP, ich sage auch immer, wie ich vorhin schon angedeutet habe, Unternehmer und Unternehmen, da ist man ja auch ein bisschen für sein Glück selbst verantwortlich. Ne? Also ich habe es zum Beispiel dann so gemacht, ich habe halt versucht, auch einfach Kunden hier in der Umgebung zu akquirieren, in Hannover, um dann halt Beratungsprojekte mit diesen Kunden aufzubauen. Und dann wird ja das Unternehmen nicht sagen, achso, hier der will dich im Projekt haben und auch noch wen aus deinem Team und die zahlen auch noch Geld dafür. Ah nee, weißt du was, wir schicken dich nach München. Also ne, das ist halt sozusagen, da, je nachdem, in welchem Umfeld du da bist, bist du natürlich da auch ein bisschen oder kannst sozusagen das auch selber gestalten, in welchen Themen du dann einfach unterwegs bist. Und das fand ich halt in dieser Beratungszeit einfach schön. Ne, also diese Möglichkeiten auch selbst zu gestalten. Am Anfang, wenn du da einsteigst, klar, kann schon mal sein, das erste Jahr bist du dann mehr derjenige, der dann getrieben wird, ne, und auch in Projekte gesetzt. Aber du hast halt die Möglichkeit, auch für dich selber dann den Weg zu finden.
Wenn ich da mal ganz kurz einhaken, Konrad, wenn dich das auch noch mal mehr interessiert, ich weiß nicht, ob du bei einem der letzten Veranstaltungen dabei warst, du kannst es bei Katja auf der Seite noch mal nachhören, da ist nämlich ein Interview von jemandem, der aus einer Unternehmensberatung berichtet und das ist eher, gut, muss man für sich selber wissen, also für mich war es zum Beispiel ein ganz abschreckendes Beispiel und ich aber bei Katja, mir fällt gerade jemand ein, der in einer ganz anderen Form der Unternehmensberatung arbeitet, vielleicht können wir den mal akquirieren für nächstes Jahr oder so, weil dann haben wir noch mal ein anderes Bild dazu. Sorry, das wollte ich nur eben anmerken.
Ja. Guter Hinweis, genau. Danke, Tanja. Ja, Katrin wollte noch eine Frage stellen. Bitte schön, Katrin.
Hallo. Danke. Ich hätte eine Frage eher inhaltlicher Art und zwar zu diesem großen Wandel, von dem du gesprochen hattest in der Automobilindustrie. Ich verstehe unter Digitalisierung vielleicht was anderes und würde bei Automobilindustrie eher darüber nachdenken, dass wir hin zu E-Mobilität gehen. Deshalb vielleicht kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen, was für dich der Wandel Richtung Digitalisierung in der Automobilindustrie ist.
Mhm, klar, also vielschichtig. Ne? Zum einen, ich habe vor langen Jahren, oh, Entschuldigung, das war eine Tastatur. vor langen Jahren habe ich mal einen Vortrag gehalten darüber, der hieß, glaube ich, muss ich kurz überlegen, vom Automobilhersteller zum Mobilitätsdienstleister. Und das ist halt genau die Frage, ne? Also da gibt es halt auch in anderen Industriezweigen viele Beispiele. Aber erstmal, um da direkt drauf einzugehen, Digitalisierung ist erstmal vielschichtig. Wir haben natürlich Prozesse innerhalb des Unternehmens. Ja, ich sag mal so, da ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf dahingehend, dass man einige Sachen einfach systemgestützt abbilden sollte. So, das sei mal das eine Sache. Das andere ist, sozusagen sich so aufzustellen zukünftig, dass man einfach den Kundenbedürfnissen nachkommt. Und in der Vergangenheit oder in den vergangenen Jahrzehnten war es halt immer so, jeder Kunde wollte halt sein eigenes Auto haben und wir sind halt diejenigen, die halt die Autos auch für die Masse letztendlich produzieren. In Zukunft, also es gibt abhängig von dem Umfeld und wahrscheinlich auch von den Ländern andere Anforderungen. Da ist halt einfach eine andere Art von Mobilitätsbedürfnis da. Da braucht man vielleicht nicht mehr das eigene Auto. Da spricht man über so Modelle wie halt Carsharing oder auch Ride-Hailing, also irgendwie so Mitfahrgelegenheiten. Deshalb geht es halt einfach nur darum, nicht mehr Autos als Statussymbol zu haben, sondern eher Autos als Mittel zum Zweck, um von A nach B zu bekommen. Und da muss ich natürlich auch ein Unternehmen entsprechend aufstellen, ne, und sagen, okay, wir brauchen jetzt halt irgendwie Prozesse, wir brauchen aber auch Applikationen, die dann eben genau diesen Kundenbedürfnissen entsprechen. Sei es jetzt eine Applikation für Carsharing oder Ride-Hailing etc. Also das ist sehr, sehr abhängig auch von dem jeweiligen Land oder von dem jeweiligen Umfeld. Vielleicht auch sogar, ob es städtische Mobilität ist oder ländliche. Also da gibt es halt viele verschiedene Ansätze, wo wir uns als Unternehmen entsprechend transformieren müssen, um auch solche, ja, letztendlich sind es dann eher Dienstleistungen als halt wirklich Hardware, aber zukünftig anbieten zu können. Also das sind für mich die verschiedenen Dimensionen. Und Elektromobilität, klar, das ist halt auch ein Thema, aber für mich kein Thema, was direkt mit Digitalisierung zu tun hat, sondern das ist halt das Thema, das sind halt alternative Antriebe. Aus verschiedensten Gründen ist das halt sinnvoll, dass wir als Unternehmen uns da in diesem Bereich entwickeln, was auch eine Transformation nach sich zieht. Aber eine, die sozusagen nochmal parallel zu dem Thema Digitalisierung der internen Prozesse, neue Mobilitätsleistungen oder so irgendwie stattfindet.
Mhm. Beantwortet das deine Frage, Katrin? Oder kommt da eine neue noch?
Also ich habe mich jetzt gerade ein bisschen gefragt, also erstmal dankbar für die Antwort. Wenn du jetzt in Hannover sitzt bei Nutzfahrzeugen und es geht jetzt auch irgendwie eher darum, so, also interne Prozesse im Unternehmen passieren natürlich auch in Hannover oder in Wolfsburg oder egal wo. Und Dienstleister zu sein im Bereich Mobilität passiert weltweit. Was dann genau dein Steckenpferd quasi ist, wenn du in Hannover bist, weil du vorhin irgendwie gefühlt machst du wahnsinnig viel oder insbesondere IT-Solutions, was für mich wieder alles sein kann.
Genau, ich kann das gerne nochmal umschreiben. Vielleicht beantworte das dann, sonst frag gerne nochmal nach. Also das Anwendungsfeld ist wie folgt. Wir haben bei uns Geschäftsbereich, wir sind aufgeteilt nach Geschäftsbereichen und der Geschäftsbereich, wo ich sozusagen zuständig bin, ist der Vertrieb. Das heißt, im Prinzip sitzen Leute, die dann verschiedenste Aufgaben im Vertrieb haben. Marketing von mir aus, irgendwie auch Vertriebssteuerung, Steuerung interner Prozesse etc., was auch immer. Und wenn die jetzt sozusagen da Anforderungen haben, die in Richtung einer IT-Lösung gehen, dann kommen sie halt sozusagen zu mir oder ich sag mal zu uns als Marken-IT und wir setzen gemeinsam ein IT-Projekt auf, um eben diese Anforderungen umzusetzen. Da muss man ein Beispiel. Ich muss mir eins überlegen, was ich auch auf jeden Fall erzählen darf. Genau, also ein Beispiel, ja, ich werde ja aufgenommen, aber das darf ich wohl erzählen. Also es geht darum, zum Beispiel der Marketingbereich, der dann eine Idee hat und sagt, pass auf, wir brauchen unbedingt in unseren Autohäusern, beim Handel, brauchen wir die Möglichkeit, Fahrzeugkonfigurationen in VR zu realisieren. Also der Kunde, der reinkommt, kriegt eine VR-Brille auf und kann dann hier irgendwie sein Fahrzeug sich zusammenklicken, kann sich da reinsetzen, damit interagieren etc. So, das ist eine Anforderung. Und dann setzen wir halt gemeinsam so ein IT-Projekt auf, um diese Anforderung zu realisieren. Und das ist dann einmal damit verbunden mit der Technik, aber die Technik ist halt eher sowas, das dann von einem Dienstleister umgesetzt wird, aber Aufbau dieser ganzen Prozesse drumherum. Ne? Wie kommt die Hardware in den Handel? Wie stellen wir halt auch einen Betrieb und Support sicher? Ist es für den Markt Deutschland? Ist es ein internationaler Rollout? Also das sind halt alles so prozessuale Themen, die dann halt auch innerhalb von diesem Projekt entsprechend angegangen werden. Und da gibt es halt, das wäre jetzt ein Beispiel aus Marketing, da gibt es aber auch andere Beispiele aus anderen Vertriebsbereichen. Nochmal eins vielleicht aufzugreifen, ne? Irgendwie ein Reporting aufzubauen über irgendwelche Verkaufszahlen pro Markt mit irgendwelchen KPIs, die da relevant sind, um letztendlich auch vielleicht die Vertriebssteuerung zu optimieren. Das ist dann so ein typisches BI-Thema.
Jetzt glaube ich, musst du ein bisschen deine Abkürzung erklären. Also KPI meinst du Key Performance Indicator, ja. Das ist immer die Erfolgsmessung, also Kriterien, wann habe ich meine Ziele erreicht, ne?
Genau, und? Danke für den Hinweis, Katja.
Okay, ja.
Also wenn man bei VW ist, wird es sogar noch schlimmer. Da gibt es ganz viele Abkürzungen. Bei VW gibt es sogar, glaube ich, ein Wörterbuch, VW Deutsch. Und die Abkürzungen heißen auch noch was anderes, als wenn man in unterschiedlichen Bereichen ist. Aber in dem Fall habe ich, meine ich, nur IT-spezifische Abkürzungen genommen. Okay. Soweit hatte ich mich schon eingeschränkt. BI meine ich natürlich eine Business Intelligence Lösung, also letztendlich eine Reporting-Oberfläche, um halt Auswertungen automatisiert darzustellen und dann entsprechend Entscheidungen aus diesen Auswertungen abzuleiten. Das ist halt ein ganz anderes IT-Projekt, das geht auch nicht in den Handel, sondern das ist eher dann für die interne Vertriebssteuerung, ne? Wo haben wir welche Autos verkauft, was leiten wir daraus ab, und da ist halt auch ein IT-Projekt, aber mit einem anderen Fokus und auch mit einer anderen Herangehensweise. Da spreche ich dann über ein Data Warehouse im Hintergrund, welche Systeme muss ich eigentlich da anbinden, wie werden die Daten aufbereitet und wie würde ich jetzt diese KPIs, also Key Performance Indicators im Frontend letztendlich darstellen. So, das ist so.
Genau. Okay. Benjamin, jetzt kommt noch eine neue Frage von Simone.
Ja, gerne.
Ja, ich bin immer so neugierig, darum stelle ich viele Fragen.
Ja, sehr gut.
Und zwar habe ich mich gefragt, was VW für dich denn zu einem guten Arbeitgeber macht. Und natürlich interessiert mich ganz brennend, wenn du aus einer Unternehmensberatung zuvor kommst, ob die gehaltsmäßig genauso aufgestellt sind und dir da ein gutes Zuhause geben. Also wäre schön, wenn du da ein bisschen was erzählst.
Ja, also was macht VW für einen guten Arbeitgeber? Also erstmal, das ist auch, habe ich ein bisschen schon so vorhin, also das ist erstmal was Persönliches natürlich, dass ich gesagt habe, okay, ich sehe halt da in der Automobilindustrie grundsätzlich einen Wandel bevorsteht und ich würde halt gerne an diesem Wandel mitwirken. Das ist halt sozusagen eine Sache, die mich dazu geleitet hat. Das ist so ein bisschen auch persönlich was gestalten zu können. Und das ist hier jetzt das ist hier möglich. Bei VW, was macht das zu einem guten Arbeitgeber? Einfach viele Möglichkeiten, die einem da im Konzern auch gegeben sind. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerne ins Ausland wollte, wenn ich gerne mal eine andere Marke sehen wollte, dann sind hier die Möglichkeiten sehr, sehr vielfältig, das auch in die Tat umzusetzen, ne? Sei es jetzt Südamerika, sei es irgendwie nach Asien, sei es auch jetzt mal irgendwie zu Seat nach Barcelona. Also wir sind halt in dem Konzern einfach sehr, sehr vielfältig, was mögliche Standorte angeht. Und was das mit sich bringt natürlich, ist auch eine Vielfalt aufgrund der Größe einfach, ne? Was halt die interkulturelle Zusammenarbeit dann angeht mit einem eigenen Entwicklungsteam in Indien etc. Also auch da, ne, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Das macht es halt zu einem guten Arbeitgeber. Natürlich auch das, was ich vorhin schon sagte, jetzt sieht man besonders in den Pandemiezeiten einfach auch die Sicherheit, die einem dann da gegeben wird. Im Prinzip bin ich jetzt in meinem persönlichen Berufsumfeld, das ist auch ein bisschen abhängig vom Bereich, muss ich gestehen, aber zumindest im persönlichen Berufsumfeld dann nicht groß betroffen oder zumindest eingeschränkt, ne? Sei es jetzt mit Kurzarbeit oder Angst, dass ich jetzt morgen hier nicht mehr gebraucht werde oder so. Das ist jetzt für mich persönlich auch nicht der Fall. Das wäre bei einem kleineren Unternehmen sicherlich anders. Und im Vergleich zur Beratung, das jetzt einfach nochmal zu sagen, da ist für mich der gravierendste Unterschied in der Beratung, war es halt früher immer so, ich wurde halt für relativ viel Geld eingekauft von einem Kunden, für den ich halt sozusagen gearbeitet habe, um dann und musste dann entsprechend auch die Stunden natürlich immer auf ein Projekt buchen. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wir sind ja hier unter uns, ne? Und von daher, das ist halt jetzt so ein bisschen anders. Jetzt einfach noch ein bisschen mehr Freiheit zu haben, auch zu gucken, okay, ich investiere jetzt einfach mal eine Stunde Zeit in ein Thema, wo ich meine, dass das halt beruflich Bedeutung hat, dass ich aber nicht direkt einem Projektkontext zuordnen kann. Ne? Also so, das ist halt in der Beratung, machst du das auch, aber das machst du nicht in deinen 8 oder 9 Stunden Arbeitszeit. Ne? Das ist dann sozusagen dann das, was du dann dir gerne auch im Nachgang noch tun kannst. Und das ist jetzt einfach so ein Unterschied und das macht auch VW für mich zu einem guten Arbeitgeber. Ne? Diese ganzen Möglichkeiten, die es halt mit sich bringt.
Mal eine kurze Frage, weil Gehalt wurde ja jetzt angesprochen, das ist immer wieder ein großes Thema. Ne? Was sind denn eigentlich so Einstiegsgehälter in so einer Beratung damals? Kannst du vielleicht so ungefähr nur eine Richtlinie sagen?
Einstiegsgehälter, gut, da weiß ich, die ändern sich. Das sind halt immer spannend, womit kann man da rechnen. Mit einer Promotion, weiß ich nicht, ich hätte jetzt fast gesagt, kann ich jetzt wirklich nur raten. Also sagen wir mal vielleicht so 50.000, 60.000, je nach Beratungsgröße auch entsprechend mehr. Genau, ja, vielleicht auf 60. Also ja, in so einem Rahmen vielleicht. Genau, würde ich sagen. Bei einer größeren Beratung sind es vielleicht auch 80, kann auch sein. Aber eigentlich, genau, also wenn man in die Verhandlung geht und so eine Spanne hat, ich weiß auch gar nicht mehr, ihr seid wahrscheinlich alle irgendwie im TVL-Vertrag unterwegs. Das sind ja meine letzten Zahlen, die ich da im Kopf habe, ist auch etliche Jahre her. Und wenn man dann mal 2% Steigerung pro Jahr, da haben sich die Dimensionen vielleicht auch ein bisschen verschoben.
Okay. Gut, Benjamin. Genau, Tanja, möchtest du eine Frage stellen? Genau, er hat den Job. Die Frage im Chat ist, wie du auf den Job gekommen bist. Ich meine, Benjamin hat das schon gesagt, er ist abgeworben worden, sozusagen, vom Kunden abgeworben worden. Ja.
Genau, das hatte ich vorhin. Sorry, ich hatte das vorhin, weil ich abgelenkt war, ich habe auf einer anderen Leitung gesprochen, weil, genau, das wollte ich nochmal wissen, weil ich habe das auch in Erinnerung von einem anderen Karriere-Talk, wo es auch um das Berufsfeld Beratung ging, dass da auch so ein bisschen, was heißt, zu geraten wurde, aber also diese Möglichkeit, über die Beratung sozusagen verschiedene potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen, weil man die halt quasi so aus der Beratungssicht betreut, dass das auch ein ganz guter Einstieg wäre, um dann auch so ein bisschen reinzuschnuppern in verschiedene Unternehmen oder zumindest sich ein Bild davon zu machen über die Beratungsprozesse.
Genau.
Das wollte ich nur fragen.
Genau. Absolut, also kann ich nur bestätigen, du, vor allen Dingen auch, ich kenne jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchenplan, ich war in der Beratung halt auch in Themen unterwegs, das war damals Delivery Management und da war ich auch einfach auf ganz anderen Ebenen unterwegs, da wäre ich halt, wenn ich in den Konzern eingestiegen wäre, niemals hingekommen und da lernt man halt ganz, ganz andere Sichtweisen kennen. Da lernt man auch bestimmte Entscheidungen, die dann vielleicht eher aus politischen Gesichtspunkten getroffen werden, im Unternehmenskontext ganz anders einzuschätzen und zu verstehen. Das heißt, eigentlich diesen Einblick, den man in so ein Unternehmen dann durch Beratungsprojekte hat, ist dann schon nochmal ein ganz anderer, als wenn man in einer Unterabteilung im Tarif in einem spezifischen Bereich sozusagen direkt in dem Unternehmen anfangen würde. Also man kennt viel, viel besser auch die Zusammenhänge und auch man lernt viel, viel besser kennen, in welchen Bereichen man eigentlich arbeiten würde und in welchem vielleicht auch nicht. Das bezogen ist auf das große Unternehmen. Ja.
Thomas hat noch eine Frage. Bitte schön, Thomas.
Ja, und zwar, Benjamin, ich bin auf den Vortrag aufmerksam geworden, neugierig geworden, als klar ist, dass du Informatiker bist. Jetzt promoviere ich am Institut für Kraftfahrzeuge in Aachen und bin eigentlich gelernter oder studierter Maschinenbauer. Bin jetzt aber im Fachfeld HMI, also Human Machine Interaction, und treibe mich nur noch mit Software. Das ist ein ziemlicher Akt. Das heißt, neben den klassischen Themen der Promotion, die alle sozusagen haben, darf ich mir noch das Programmieren nebenbei beibringen und den Stand aufholen, den du vielleicht als Informatiker schon aus dem Studium mitgebracht hast. Meine Frage an der Stelle an dich wäre, programmierst du noch oder schon nicht mehr? Und wenn du aufgehört hast, wann ist das passiert? Also die Frage, die mich treibt, lohnt es sich jetzt vertikal durchzustarten für diese 5 Jahre der Promotion? Und danach gebe ich es eventuell schon wieder auf? Oder ist das etwas, wo du sagen würdest, nee, das würde ich noch begleiten und wird noch viel, viel mehr werden
demnächst? Ja, gute Frage auf jeden Fall, Thomas. Also Wie soll ich die denn jetzt am besten beantworten? Also ich beantworte sie mal ehrlich. Also ich programmiere schon lange nicht mehr. Und zwar ist das aber auch so ein bisschen die Frage, wo du halt hin willst, ne? Weil es gibt eigentlich, im Prinzip gibt es ja zwei Karrierepfade. Das eine ist Fach und das andere ist Führung. Und wenn du sozusagen Fachexperte in einem Bereich sein willst, dann ist es sicherlich hilfreich, dann auch die technischsten Details abzutauchen. Das ist jetzt bei dir mit dem Hintergrund Maschinenbau und in dem Umfeld, in dem du bist. Wenn du jetzt sagst, okay, dich interessiert eigentlich mehr vielleicht auch so eine Führungslaufbahn, dann glaube ich, ist es wichtiger, analytische, methodische Kompetenz entsprechend aufzubauen. Und das ist aber auch noch ein Punkt, ich schweife jetzt ein bisschen, aber passt an der Stelle, glaube ich, ganz gut. Das ist auch was aus der eigenen Erfahrung. Das würde ich auch den allermeisten Promovierenden zutrauen oder zusprechen eher sogar, dass sie genau diese Fähigkeiten mitbringen, unabhängig von ihrer Fachrichtung. Also gerade, und deswegen weiß ich es auch sehr zu schätzen, auch im Projektkontext, von mir aus auch mit Fachfremden. Dieser Maschinenbau passt zum Beispiel auch wunderbar vielleicht in den IT-Bereich, wenn du in die Ebene gehst, halt Projektleitung, ne, und sozusagen komplexe Zusammenhänge zu erschließen, zu analysieren und die richtigen Ableitungen und Lösungswege daraus entsprechend zu entwickeln, ne? Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Also wenn du jetzt dediziert wirklich in diesem Bereich schwerpunktmäßig bleiben willst, ne, dann schränkst du natürlich zum einen die Auswahl der möglichen Jobs ein. Wenn du da aber wirklich der Fachexperte in Deutschland oder in deinem Bundesland bist, gut, ne? Oder aber du sagst, Mensch, Richtung Führung finde ich halt interessant, dann würde ich das Spektrum eher breiter aufstellen und zwar auf methodische und analytische Kompetenz setzen. Ja, ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Also es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt immer nur, ja, macht euch die Gedanken und nutzt die Zeit, die ihr jetzt während der Promotion habt, um vielleicht eure Ausrichtung zu finden und zu prägen.
Vielen Dank für die Beantwortung. Also wäre bei mir Richtung Führung gedacht tatsächlich. Die Frage wäre da eher, ob es mir ein Bein stellt, wenn ich das sozusagen ja nicht liegen lasse, aber nicht vertiefe oder vielleicht nicht weitermache.
Also helfen tut es immer. Warum? Das kann ich auch noch ausführen, wenn ich die Zeit noch habe. Also das Programmieren an sich, das ist ja jetzt, ich sage mal so, das ist auch, wenn du eine Sprache beherrschst, eine objektorientierte Programmiersprache, ja, sei es jetzt Java oder C++, was auch immer, dann hast du zumindest dieses grundlegende Vorgehen verstanden, die grundlegende Methode. Ne? Was ist ein Objekt? Was ist ein, ne? Wie interagieren die? Was ist eine Methode? Und das hilft natürlich auch, wenn ich jetzt in den IT-Bereich, an den IT-Bereich denke, um jetzt mal einen Entwicklungsdienstleister zu steuern oder so. Aber Fakt ist halt auch, dass wenn du Richtung Führung gehst, wirst du nicht mehr selber in die Tasten hauen, um dann irgendwelche Applikationen zu entwickeln oder weiß nicht, was du jetzt im Detail, Roboter zu programmieren oder Maschinen da letztendlich zu programmieren. Also das wirst du mit Sicherheit nicht mehr machen, aber es schadet nicht zu wissen, wie es geht. Na, und sozusagen das Verständnis zu haben der Materie. Das ist auf jeden Fall hilfreich, ohne dass du jetzt im Detail da die Programmiersprachen runterbeten musst, aber das einmal gemacht zu haben und dir das angeeignet zu haben, hilft dir auf jeden Fall.
Okay, Dankeschön, Benjamin, dafür. Carla hat die nächste Frage. Bitte schön, Carla.
Ja, danke. Ich habe meine Frage ja noch gar nicht gestellt. Teilweise hast du sie aber trotzdem eben schon beantwortet, weil du ja in Richtung Führungskarriere erzählt hast. Und da würde ich sagen, also deine fachliche Führungsrolle ist ja ziemlich klar geworden durch diese unterschiedlichen Projekte und die Koordination. Aber was mir jetzt noch nicht so klar geworden ist, ob du eigentlich auch disziplinarische Führungskraft bist. Und wenn ja, wie viel Zeit denn so in deinem Arbeitsalltag eigentlich übrig bleibt, um dich um diese Themen zu kümmern, wie Mitarbeiterentwicklung, ja, Betreuung von Mitarbeitern etc., was ja oft sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und genau, wie du das so managst.
Genau, also ich bin jetzt disziplinarische Führungskraft dann auch sozusagen. Ich glaube, was halt wichtig ist, das war auch für mich wichtig. Es gab halt diesen Punkt, wo ich mir bewusst werden musste, dass sich im Prinzip meine Rolle geändert hat. Ob jetzt fachlich, also ich habe auch vorher schon dann sozusagen disziplinarisch zwar nicht die Verantwortung getragen, aber auch die Mitarbeitergespräche mitgeführt, etc. und sowas, ne? Von daher, dieser Punkt, wo ich mir bewusst werden musste, ich kann jetzt nicht mehr in dem Projekt Y irgendwie tief in die Details gucken und das kann ich schon mal gar nicht mehr in jedem Projekt und das ist auch nicht mehr meine Aufgabe. Ich kann jetzt auch nicht selber mehr eine Projektleitung übernehmen für irgendein Thema, weil das ist nicht mehr meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe besteht halt darin, sozusagen den Überblick zu haben über die Themen, die das Team umzusetzen hat, bei Bedarf, das ist das Schwierige, sozusagen schnell zu erschließen, wenn es ein Problem gibt, was ist das Problem? Und wenn eine Entscheidung benötigt wird, basierend auf relativ wenigen Informationen und Fakten, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das muss getroffen werden, auch von mir, das ist jetzt in Personalführung oder aber auch in sozusagen, wenn es um eine Projektausrichtung geht, in beiden Fällen dann wichtig, basierend auf diesen wenigen Informationen die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist halt einfach was mir dann auch selbst bewusst werden musste, dass das im Prinzip das ist, was dann auch meine neue Rolle einfach erfordert. Und wichtig dabei ist halt auch die Selbsterkenntnis, dass ich mir Zeit nehme, auch eben für Mitarbeiter. Jetzt ganz konkretes Beispiel, was heißt das? Ich finde, gerade in diesen Pandemiezeiten ist das schwierig. Also was ich zum Beispiel mache, sind verschiedene Methoden. Ich habe mal als Feedback gekriegt, ich bin halt nie da, weil ich immer in irgendwelchen Terminen bin. Ja, stimmt, ich muss halt immer von hier nach da und so weiter. Das heißt aber, ich habe mir dann zum Beispiel eine feste Stunde in der Woche geblockt. Ich habe es Sprechstunde genannt, aber dann wussten alle Mitarbeiter, dann bin ich da. Und egal, wer halt ein Thema hat, der konnte dann kommen. Und dann haben wir uns darum habe ich mich mit ihm um dieses Thema halt gekümmert. Oder auch jetzt in Zeiten der Pandemie stelle ich halt alle paar Wochen so persönliche Rücksprachen ein, sozusagen so ein Vier-Ohren-Gespräch, wo wir dann einfach auch um die Belange des Mitarbeiters halt sprechen, sei es jetzt aus dem Projektkontext oder irgendwas anderes. Dieses Bewusstsein, einfach die Zeit sich zu nehmen und auch für diese Sachen einzuplanen, ist, glaube ich, an der Stelle einfach wichtig. Und dann die richtigen Methoden zu finden, um auch dieses Gefühl zu vermitteln, ne? Ich bin jetzt da und ihr seid halt nicht alleine unterwegs in den Themen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Also wichtig, ne? Diese Selbsterkenntnis. Änderung der Rolle. Das ist
gut. Ja, danke. Ja, geht schon so in die Richtung. Also ich habe natürlich meine eigenen Erfahrungen mit Chefs damit gemacht und es ist immer wieder interessant, wie gut oder schlecht es klappt halt.
Ich könnte jetzt noch über unterschiedliche Führungsstile referieren, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen.
Wie groß ist denn deine Gruppe? Wird gerade die Frage im Chat gestellt. Wie viele Leute leitest du?
11 Mitarbeiter und dann habe ich noch 2 Studenten zurzeit.
Okay. Du hast ja vorhin das Thema Transformation angesprochen und so. Und jetzt gerade Corona heißt ja auch eine Transformation in den Jobs und so. Und das ist ja vielleicht auch gerade mein Karriereplanungs-Workshops. Ist das immer ein großes Thema? Wohin entwickelt sich gerade der Arbeitsmarkt? Also erkennst du irgendwie bei VW eine Änderung? Also braucht ihr jetzt andere Leute als vorher? Nach was sucht ihr jetzt ganz speziell? Und genau, wie geht ihr da eigentlich vor? Also nutzt ihr jetzt mehr Recruiter, Headhunter oder macht ihr immer nur öffentliche Stellenausschreibungen?
Na gut, das ist halt viel sozusagen dann auch, was unser HR-Bereich dann steuert. Ne, letztendlich, also ich habe derzeit sogar auch eine Stelle, eine Vakanz, und das läuft halt dann über öffentliche Stellenausschreibungen, wo dann eben über, ich weiß gar nicht, welche Kanäle da alles bedient werden. Da bin ich dann raus, ich stelle halt mein Anforderungsprofil zusammen, bestelle halt die Stellenbeschreibung und HR kümmert sich dann um das Publizieren. Es werden verschiedenste Kanäle, mindestens mal irgendwie die Karriere-Website natürlich von Volkswagen da letztendlich bedient. Headhunter sind mir jetzt zumindest nicht bekannt, dass wir die aktiv engagieren. Mag aber auch sein, dass es da Bereiche gibt, die da anders agieren, das weiß ich nicht, aber ich jetzt selber nicht. Darüber und natürlich auch über persönliche Empfehlungen kommt vielleicht auch mal das eine oder andere Gespräch einfach zustande. Also da gibt es halt eigentlich diese Möglichkeiten, die da letztendlich gegangen werden zurzeit. Und Transformation, das war, glaube ich, die einleitende Frage. Ja, natürlich. Also es wird ja immer von großer Angst gesprochen, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt hier viele, viele Stellen ab und wir brauchen gar nicht mehr so viele Leute. Ich weiß nicht, ob wir nicht mehr so viele Leute brauchen oder ob sich einfach nur die Anforderungsprofile ändern. Und das Thema ist halt eher, wir bauen halt sehr, sehr viel, ist ja auch kein Geheimnis, im Bereich IT einfach auf, ne, weil zukünftig mit den Unternehmen, die wir konkurrieren, die jetzt groß geworden sind, sei es jetzt Tesla, vielleicht auch ein Google, wenn die mal Richtung Autonomous Driving sich entwickeln, weiß man nicht, vielleicht auch macht Apple irgendwas. Also sie sind halt in einer anderen Zeit groß geworden und haben halt einfach auch eine anderes Skillset an den Mitarbeitern. Und gehen halt Richtung Softwareunternehmen. Und wenn sich VW Richtung Softwareunternehmen entwickeln will, dann glaube ich nicht, dass man jede Stelle, die wir derzeit besetzt haben, transformieren kann in eine Softwareentwicklerstelle. Weiß ich nicht. Das heißt, es werden aus meiner Sicht vielleicht nicht unbedingt weniger, aber es werden halt andere Leute benötigt. So, ne? Und klar, Ausrichtung IT hat, glaube ich, in allen Industriezweigen in Zukunft auch einen noch stärkeren Stellenwert als jetzt schon. Das wäre so meine Aussicht.
Die nächste Frage hat Julia, bitteschön.
Ja, danke schön. Vielleicht so ein bisschen daran anschließen. Mich würde auch interessieren, ob es für Postdocs eigentlich auch gute Einstiegsmöglichkeiten aus deiner Sicht noch gibt. Also sowohl vielleicht auch in der Unternehmensberatung als auch jetzt bei VW. Oder ist man dann als Postdoc vielleicht auch nach einer bestimmten Zeit nicht mehr wahnsinnig attraktiv? Hast du da Einblicke? Kannst du dazu kurz was sagen, bitte?
Ich glaube, das kommt ein bisschen, also das ist, kann man wahrscheinlich nicht allgemein beantworten. Ich glaube, ich kann es jetzt beziehen nochmal auf den Bereich IT. Ich glaube, wenn man da jetzt in der IT unterwegs war und als Postdoc, weiß ich nicht, Artificial Intelligence gelehrt hat am Hasso-Plattner-Institut und ist dann irgendwie da 8 Jahre als Postdoc unterwegs gewesen, glaube ich, ist es trotzdem ein sehr interessantes Profil einfach auch für die Industrie, weil halt das ein Thema ist, wo diese Fachexpertise auch benötigt wird. So, wenn man jetzt vielleicht im Germanist, ich will jetzt hier gar nicht abwerten, aber nur mal um dieses IT, ich mache kein Beispiel, ich sage nur, wenn man vielleicht in einem anderen Bereich unterwegs war und halt lange Zeit dann an der Uni vollbracht hat und dieses Skillset aber in der Industrie nicht gefordert ist, dann ist es auch unabhängig vom Alter wahrscheinlich schwieriger, da einen Einstieg zu finden als in anderen Bereichen. Also ich würde es nicht abhängig machen vom Alter, sondern ich würde halt abhängig davon machen, was wurde halt sozusagen während dieser Postdoc-Zeit vielleicht auch gemacht. Was ist der Arbeitsschwerpunkt, der dann da auch vertieft wurde? Was ist das Arbeitsumfeld? Ist es jetzt an der Universität? Ist es vielleicht aber auch ein Forschungsinstitut? War der Fokus auf Projektarbeit? War der Fokus auf Lehre? Und davon ist natürlich, glaube ich, abhängig schon, wie interessant man dann auch ist für den Wirtschaftszweig. Also da müssen wir wirklich im Detail gucken, was genau ist da der Hintergrund und was ist sozusagen dann auch ein möglicher Zielhafen. Ich glaube, dann ist es einfacher, da auch eine Abschätzung geben zu können.
Ja. Mhm. Antje hat die nächste Frage. Bitte schön, Antje.
Ja, vielen Dank erstmal. Kurz zu meinem Hintergrund. Ich promoviere im Rahmen einer Industriepromotion im Bereich Wirtschaftsinformatik und beschäftige mich mit sehr ähnlichen Themen. Und im Rahmen der Promotion ist es mir ja immer möglich, sehr tief in die Themen einzutauchen. Und wenn mich was interessiert, kann ich da mich intensiv mit beschäftigen. Sehe aber von meinen Kollegen aus der IT, dass es gerade so im operativen Umfeld schwierig ist, dass sie sich mit neuen Themen vielleicht auseinandersetzen. Und gerade du als Leiter im IT-Solutions wirst ja sehr, sehr viele unterschiedliche Technologien oder wirst mit sehr vielen unterschiedlichen Technologien konfrontiert sein, musst da ja up to date sein. Und da interessiert mich, wie machst du das? Hast du vielleicht irgendwie in der Woche dir extra etwas geblockt, wo du dich mit neuen Themen beschäftigst, oder ist es dann wirklich so on the job im Termin, dass du dich dann vorher ein bisschen einliest, oder wie funktioniert das genau?
Also ich kenne da zwei Sichtweisen, zum einen von mir persönlich, zum anderen auch für die Mitarbeiter. Also wenn ich Richtung Mitarbeiter gucke, habe ich immer gesagt, bitte, wenn ihr, wir machen auch so ein bisschen so, gucken mal, welche Kapazitäten haben wir im Team, welche Projekte stehen an, das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, das dann natürlich zu steuern. Und ich habe halt immer gerne die Vorgabe, 80% Projekt, 20% sozusagen auch für freie Gestaltung und auch Weiterbildung. Aber wie du sagst, in der Praxis ist das halt häufig schwierig, weil wenn die Projekte ziehen, dann ziehen die. Also das ist halt einfach schwer umzusetzen. Es wäre mein Wunsch, dass wir das auch verstärkt hinbekämen im Team, aber ich glaube, derzeit sind halt alle wirklich 100% in irgendwelchen Projektthemen und da kommt das zu kurz, außer halt, es ist etwas, was man sich dann im Projektkontext aneignet. Ja, da haben wir schon tiefgehende Expertise bezüglich neuer Technologien, bestimmt bezüglich spezifischer Technologien, die sich aber dann in dem jeweiligen Projektkontext angeeignet wurde. Das ist so erstmal der Scope. Ich würde gerne dahin gehen zu dem Modell, was ich gerade geschildert habe, dafür habe ich aber einfach zu wenig Leute und zu viele Themen derzeit und da ziehen die Themen zu viel. Das wäre ein Wunsch. Für mich persönlich ist es eigentlich ähnlich. Also wenn ich in meinen Terminplan gucke, dann ist es heute auch so, ich habe ja festgestellt, ich habe ja vorgeschlagen, diesen Lunch-Talk zu machen, was hat sozusagen dann für mich die Auswirkung, dass ich im Prinzip immer zur vollen Stunde einmal auf den Skype-Button klicke und die Besprechung wechsle. Und dementsprechend ist halt auch keine Zeit irgendwie für Vor- und Nachbereitung. Es ist dann aber auch die Kunst sozusagen da, in der Situation zu agieren und basierend auf den Fakten, die ich mir hoffentlich irgendwann mal notiert hatte, dann auch in dem Thema sofort zu sein und da entsprechend mitzuentscheiden. Und bezüglich der Weiterentwicklung gibt es natürlich auch bei Volkswagen und bei den anderen Unternehmen auch, gibt es halt Programme. Und persönlich für mich als auch für die Mitarbeiter geht es dann für mich darum, auch so einen Entwicklungsplan mit den Mitarbeitern zu haben. Wo wollen wir euch halt in 3 Jahren oder wo wollen wir gemeinsam in 3 Jahren dich halt hinentwickeln und was ist auf dem Weg eigentlich zu tun? Ne? Ist es jetzt agiler Coach, dann gibt es halt irgendwelche Schulungen in dem Kontext, IT-Projektleitung allgemein. Also da gibt es halt sehr, sehr viele Ausprägungen oder Salesforce-Experte oder halt auch Software-Development-Skills. Ich weiß es nicht. Da gibt es halt viele Ausprägungen, das ist dann individuell zu gestalten. Und für mich persönlich habe ich halt festgestellt, ich mache halt natürlich auch Schulungen, die suche ich mir halt raus. Aber meistens geht es mir gar nicht darum, dass mir jemand diesen Inhalt erzählt, weil das könnte ich mir auch selber aneignen. Aber ich weiß, wenn ich halt einen Schulungstag habe, dann ist halt die Zeit komplett geblockt und ich beschäftige mich auch wirklich in der Zeit nur mit diesem Thema. Ne, nicht, dass ich jetzt bräuchte das vielleicht keiner erzählen, ich könnte das auch selber, aber wenn ich das nicht in dem Kontext mache, dann ist einfach gar nicht die Möglichkeit, das zu tun. Und somit ist das nicht pro Woche zu sehen, die Weiterentwicklung, sondern eher dann geplant aufs Jahr für die Themen, die dann strategisch, perspektivisch für das Individuum, sowohl für mich als auch für die Mitarbeiter halt relevant sind.
Okay, danke schön. Ich glaube, die nächsten Fragen von Florian lassen sich mit einem Wort beantworten. Gibt es einen unbefristeten Arbeitsvertrag?
Ja.
Ab wann?
Na gut, es gibt doch ganz normal eine Probezeit, ne? Und die ist in der Regel, das müsste ich gucken, ich glaube bei Unternehmen in der Regel 6 Monate, kann sein, dass die bei VW nochmal abweicht und weniger war. Aber ich würde mal sagen, in der Regel sind es halt 6 Monate Probezeit und dann bringt der Arbeitsvertrag halt entfristet.
Genau. Bezahlt VW nach einem Tarifvertrag?
Ja.
Okay. Dann ist jetzt Andrea dran. Bitte schön, Andrea.
Hallo, ich wollte nochmal quasi diese Frage mit den Postdocs ein bisschen zuspitzen. Mhm. Also es hörte sich jetzt für mich so an, als würden Postdocs in erster Linie interessant sein für die Unternehmen, von denen du das beurteilen kannst, wenn sie Fachexpertise mitbringen und so als, ich würde jetzt mal sagen, Generalist, wie du vielleicht eingestiegen bist, mit deinem Hintergrund bei der Unternehmensberatung, aber auch in die Unternehmensberatung, dafür wären sie quasi dann vielleicht dann doch zu alt oder zu weit im Wissenschaftsbetrieb dabei gewesen. Wie würdest du das so zuspitzen können oder habe ich das falsch zusammengefasst?
Nee, das stimmt. Also es ist so ein bisschen, also auch die Frage, ne, was hast du sozusagen während deiner Postdoc-Zeit gemacht, wie weit weg bist du eigentlich von der Wirtschaft? Ne? Also ich glaube, es heißt nicht, dass denn die Postdocs irgendwie schlechtere Berater sind als jemand, der vielleicht nach dem Studium oder nach der Promotion direkt eigentlich, um Gottes Willen, das will ich gar nicht beurteilen, ist wahrscheinlich auch nicht der Fall. Die Frage ist halt nur, wie weit ist man sozusagen weg von der Wirtschaft und wie sehr ist man vielleicht auch schon geprägt durch einen anderen Alltag, den man dann da einfach nicht wiederfindet. Das halt so allgemein. Und ich glaube, wie gesagt, da muss man halt wirklich dann auf die jeweilige Situation gucken. Gerne, wahrscheinlich sind da Tanja und Katja, ich weiß gar nicht, wie da sozusagen bei euch Karriereberatung funktioniert, da auch fundiert unterwegs, um so eine Einschätzung geben zu können. Wenn ich für den IT-Bereich spreche, mache ich mir bei keinem Postdoc Gedanken, dass er nicht in der Wirtschaft Fuß fasst. Ich kann aber halt schwer, ich habe schwer Einblicke sozusagen in andere Bereiche, um da wirklich eine fundierte Beurteilung abgeben zu können. So ist es. Ich glaube, Postdoc an sich, methodisch, analytisch, sehr, sehr ausgeprägt, das muss man während der Zeit haben und im Idealfall vielleicht auch durch Projektakquise etc., ne, auch diesen Wirtschaftsfaktor vielleicht auch umfänglich behandelt. Das ist aber wirklich individuell. Das weiß ich nicht genau.
Ich kann das halt nochmal, ja, eine Sache nur zu ergänzen, weil das ganz gut dazu passt. Also ich bin ja nicht in einem Unternehmen tätig, aber wir haben relativ viele Interviews mit Unternehmensvertretern geführt während einer Arbeitsgruppenphase. Und da war so fast immer der Konsens, dass man das schon auch, also dass ihr als Postdocs nochmal mehr die Aufgabe habt, das gut zu begründen, wenn ihr sozusagen einen Schritt dann ab einem bestimmten Zeitpunkt raus aus der Uni macht, mit diesem Hintergrund des Postdocs, aber dass ein Postdoc durchaus auch als positiv gesehen wird, wenn es sozusagen nochmal einen neuen Aspekt nach der Promotion gab, in den man sich eingearbeitet hat oder den man beackert hat oder vielleicht nochmal 2 Jahre im Ausland war, wobei Ausland war jetzt gar nicht unbedingt so das Kriterium. Aber es wird schon eher drauf geguckt, ne, warum man jetzt irgendwie länger in der Wissenschaft war oder was man da gemacht hat. Und es darf halt auch nicht der Eindruck erweckt werden, bei dem einzustellenden Unternehmen, weil da gucken sie schon genau hin, dass man sozusagen nicht begründet, dass irgendwie die Verträge nicht verlängert werden, also dass quasi an der Universität jetzt Schluss ist, aber das ist wahrscheinlich auch jedem klar. Also man muss einfach schon so auf diese Fragen eingestellt sein oder darauf eingestellt sein, dass das sozusagen in den Köpfen der Leute, die einstellen in den Unternehmen, dass das halt vorhanden ist.
Genau, vielleicht kann ich das noch kurz noch abrunden im Bewerbungsgespräch. Ich glaube, grundsätzliche Voraussetzung, dass ihr zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werdet, ist halt sozusagen, dass ihr auf das ausgeschriebene Skillset passt. Na, das sind sozusagen die Hard Facts. Im Bewerbungsgespräch kommt es ein bisschen darauf an, dass ihr durch euren Lebenslauf führt und halt bestimmte Entscheidungspunkte in eurem Lebenslauf begründet. Und da wäre eben genau das, was Tanja gesagt hat. Na, dann ist halt die Frage, ja, wieso hast du einen Postdoc gemacht? So, ne? Erklär mal. Also, ne, dass man einfach den Menschen dahinter ein bisschen versteht und halt weiß, warum sind die Entscheidungen so getroffen worden, wie sie dann halt auch der Lebenslauf repräsentiert. Und wenn man das dann entsprechend begründen kann und das auch schlüssig ist und auch dann sozusagen zusammenpasst, dann spricht auch nichts dagegen, dann diesen Einstieg auch zu einem späteren Zeitpunkt in die Wirtschaft einfach zu finden.
Genau. Gut abgerundet und mit dem Blick auf die Zeit, wir haben noch eine Minute, die geben wir dir auch noch, dass du in das nächste Meeting wechseln kannst. Vielen herzlichen Dank, Benjamin, das war sehr aufschlussreich und auch sehr kurzweilig. Danke, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast. Ich glaube, da spreche ich auch für Tanja. Genau, danke.
Ja, vielen Dank und schön, dich mal wieder gesehen zu haben nach langer Zeit.
Danke an euch alle. Wenn es noch Bedarf gibt, kontaktiert mich gerne irgendwie LinkedIn oder sonst was. Und wenn es da noch individuell Fragen gibt, ich sage nicht, dass ich sofort antworte, weil da auch danke ich viele Anfragen, aber ich versuche dann auch nochmal mit euch in Kontakt zu treten, wenn gewünscht. Gerne.
Okay, vielen Dank, Benjamin. Genau, das ist ja auch ein Thema hier für dieses Format, so ein bisschen vernetzen, und wir nutzen ja natürlich die Corona-Zeit und so. Ich wollte jetzt für den nächsten Termin noch mal kurz eine Ankündigung geben. Der ist nämlich am 12.01.